Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Situation könnte unübersichtlicher kaum sein. Wir hier kennen die Region nicht, wir verstehen die Sprache nicht. Wir können die einzelnen Gruppen, die Akteure kaum auseinanderhalten und wir erhalten täglich neue Nachrichten, die sich nicht selten auch widersprechen. Die Rede ist von der Situation in der Ostukraine und rund um den Absturz der Passagiermaschine MH17. Wo Unsicherheit ist, da wachsen Gerüchte und auf diesem Boden wächst nicht selten auch neue Aggression. Damit das nicht passiert, damit in diese verfahrene Situation Klarheit kommt, hat die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, an die Absturzstelle eine Beobachtermission entsandt. Und mit dem stellvertretenden Leiter dieser OSZE-Mission können wir sprechen. Alex Hug ist am Telefon. Einen schönen guten Tag. Hallo.
Guten Tag.
Herr Hug, einführend muss man erstmal klarstellen, die OSZE-Mission, die führt weder die Untersuchungen vor Ort selbst, noch ist sie für die Bergung der Leichen zuständig und auch zur möglichen Absturzursache können sie sich derzeit nicht äußern. Aber sie dokumentieren und beobachten vor Ort. Ihre Mission ist jetzt knapp eine Woche da. Wie kommen Sie voran? Welche Gebiete konnten Sie inzwischen sichten, welche nicht und wie viele Fragezeichen bestehen bei Ihnen noch?
Ihre einschätzende Lage ist richtig. Das Mandat der Spezialbeobachtermission in der Ukraine, der OSZE, führt die Untersuchung nicht selbst, birgt auch keine Leichen oder führt strafrechtliche Untersuchungen. Was wir erreicht haben seit dem Freitag letzter Woche, als wir dort vor Ort als die erste internationale Organisation angekommen sind, ist das Beobachten der Sachverhalte auf den verschiedenen Absturzstellen. Es gibt da circa 8 größere Absturzquadranten, wie sie genannt werden, auf einer Fläche von über 25 Quadratkilometern. Und wir haben das seitdem jeden Tag besucht, anfänglich noch mit Schwierigkeiten, dort Zugang zu bekommen. Das hat sich inzwischen aber gelegt und wir haben relativ offenen Zugang zu all den Absturzstellen und wir dokumentieren seit den Anfängen die Sachlage auf den Schadenplätzen, die Veränderungen und berichten diese täglich den 57 Mitgliedstaaten in Wien und eine Zusammenfassung dieser Beobachtung wird dann auch öffentlich gemacht und auf unserer Webseite positioniert.
Und wie viele Fragezeichen bestehen bei Ihnen noch?
Wir haben selbst keine Fragezeichen, weil wir kein Mandat haben, der Sachlage auf den Grund zu gehen und die Untersuchung zu führen. Was wir sicherstellen wollen, ist, dass der Zugang für uns gewährt ist und dass wir durch unseren Zugang auch den Zugang für andere, vor allem Experten, erleichtern können. Und unsere Kontakte mit den Rebellen, die wir schon seit Anfang der Mission seit dem 21. März haben, brauchen können und einsetzen können, um die internationale Gemeinschaft dort effektiv vor Ort bringen zu können, um die Untersuchung und vor allem das Bergen der Leichen abschließen zu können.
Dann vielleicht einmal zum aktuellen Stand. Es sind ja wohl, so unsere letzten Infos hier, noch nicht alle sterblichen Überreste dokumentiert und geborgen. Ist dem nach wie vor so?
Wie gesagt, wir haben die Leichen nicht selbst gezählt und die dann gegenkontrolliert mit der Passagierliste. Das ist die Aufgabe der Experten, die zurzeit in Kharkiv und in den Niederlanden tätig sind. Was sicher ist, dass nicht alle Leichen gefunden wurden. Das haben sowohl die Zahlen der holländischen Spezialisten wie auch die Zahlen, die uns die Separatisten oder die Rebellen mitgeteilt haben, sagen das aus und dementsprechend sind und müssen noch Leichen oder Leichenteile auf diesem Trümmerfeld zu finden sein. Wie gesagt, das Trümmerfeld ist sehr groß und es würde da viel größere Arbeitseinsätze benötigen, um diese Stellen wirklich so zu untersuchen, dass jedes Körperteil, jedes Leichenteil gefunden werden kann. Man muss auch sehen, dass an gewissen Stellen des Absturzes sehr große Hitze vorgeherrscht hat und dass wahrscheinlich, und wiederum, ich bin kein Experte, aber ich nehme an, dass einige der Toten so weit verbrannt sind, dass es schwierig sein wird, noch irgendwelche Überreste zu finden.
Viele hier und in Europa wünschen sich, es ginge alles ein bisschen schneller mit der Aufklärung. Ich glaube, wir können annehmen, dass es Ihnen und Ihren Kollegen da gar nicht anders geht. Was bremst Sie denn am meisten aus?
Also ein großes Hindernis sind Sicherheitsbedenken. Man muss das klar sehen, dass die Absturzstelle an der Frontlinie ist, also in einem umkämpften Gebiet. Das war vor allem anfänglich auch für uns ein Problem, dort hinzukommen, ohne dass wir uns selbst in Gefahr bringen. Und das ist eines der Gründe, warum sich vieles verzögert hat. Die Rebellen haben in Verhandlungen uns freies Geleit zugesichert. Wir haben auch direkten Kontakt zu den ukrainischen Streitkräften und somit haben wir für uns zumindest erreicht, dass wir diesen Zugang haben und haben inzwischen auch diverse Experten von Malaysia, von Holland, von auch jetzt Australien mit uns mitgebracht an die Absturzstelle und das wird auch noch mehr intensiv so gemacht in den kommenden Tagen.
Okay, freier Zugang inzwischen für Sie, aber können Sie auch wirklich frei arbeiten dort vor Ort oder ist irgendwie immer jemand der Sie beäugt?
Ja, wir haben natürlich ein Sicherheitsdetachement der Rebellen immer bei uns, die behindern uns aber zurzeit nicht an unserer Arbeit. Was ziemlich schwierig ist zu handhaben, ist das große Vorkommen der Presse an diesen Abschlussstellen. Wir kommen da mit einem Team von 10 bis 14 Mann und Frau und wir haben da über 60, 80 bis 100 Journalisten, die auf uns warten an den Schadenplätzen, die sich dort frei bewegen können. Und das bringt natürlich dann Koordinationsschwierigkeiten, die zuerst gelöst werden müssen, sodass wir dann die Arbeit auch vornehmen können und vor allem die Arbeit der Experten, die dann sich auch mit den Leichen oder den Leichenteilen und den Wrackstücken direkt beschäftigen. Und das geht nur, wenn da eine gewisse Distanz zwischen Journalist und Arbeitenden besteht.
Eben, Sie sind ja auch auf der Suche nach den richtigen Ansprechpartnern vor Ort. Das ist ja eine der Herausforderungen für Sie gerade dort. Wer sind denn die richtigen Ansprechpartner und wie finden Sie die?
Wie schon erwähnt, ist die Spezialmission der OECD schon seit dem 21. März im Lande tätig. Und seitdem hat sie die Kontakte aufgenommen mit den Rebellenführern. Und das kam uns jetzt zugute, um die Kontakte, die wir benötigen, um den Zugang zu der Schadenstelle zu bekommen. Als ich dort vor Ort war, ich bin zurzeit in Kiew, werde morgen wieder an die Schadenstelle zurückfliegen, habe ich mich jeden Abend zur späten Stunde mit der Führerschaft der Rebellen getroffen für lange Verhandlungen und Besprechungen, um dann am Folgetag den Zugang zur Schadenstelle auszuhandeln. Und das waren unsere Kontakte. Es ist jedoch so, dass man nicht von einer Rebellenzelle sprechen kann, sondern es gibt mehrere, das sind Splittergruppen, das ist unkoordiniertes Rebellentum. Es gibt auch kriminelle Gruppen, die sich unter die Rebellen mischen, die das Geschäft nicht aus politischer Überzeugung tätigen, sondern aus krimineller Überzeugung. Und somit ist eine Verschiebung von Donetsk zum Schadenplatz, das über 80 Kilometer weit entfernt ist, sehr schwierig und bedarf immer der ganz klaren Abstimmung mit den Rebellen, sodass man hier nicht in die Gefahr läuft, in einen Kontrollpunkt zu gelangen, an dem die Rebellen dann nicht wissen, wer wir sind. Und sobald die Rebellen sich mit einer Überraschung konfrontiert sehen, bringt das Sicherheitsrisiken für uns, die nicht abschätzbar sind.
Also es ist jeden Tag ein bisschen anders, eine Verabredung zu treffen.
Das ist jeden Tag anders, ja. Weil ja auch die Gefechtslage und die Kampflage sich verändert, die Frontlinie sich verändert, die Truppen sich verändern und da ist ja nichts wirklich stabil. Darum muss das jeden Tag frisch verhandelt werden und auf Handschlag oder besiegelt werden, sodass zumindest auf einem Vertrauensverhältnis hier eine gewisse Sicherheit besteht, dass man dem Wort der Rebellen auch in einer gewissen Weise vertrauen können.
Und dann geht es ja letzten Endes darum, Ihnen und Ihren Kollegen die benötigte Sicherheit zu garantieren, zum Beispiel wenn Sie an eine Stelle fahren, an der Sie bisher nicht waren und das in einer Region, in der nicht immer klar ist, wer wen, warum und wie angreift. Sie haben es gerade eben beschrieben mit den Frontlinien oder wer nun jetzt gerade in der Lage ist, solche Sicherheitsgarantien zu geben und eben Verabredungen zu treffen. Wie erreichen Sie diese Absprachen und wie zuverlässig sind die dann letzten Endes?
Die sind nicht einfach zu kriegen und das bedarf vieler Stunden und werden diese Verhandlungssitzungen unterbrochen, da müssen die Rebellen selbst Absprachen miteinander halten, dann geht man wieder zusammen. Als bald ein Abkommen dann erreicht wurde, normalerweise funktioniert dann alles ziemlich gut. Es darf dann keine Änderungen geben oder keine großen Änderungen geben. Aber wir werden normalerweise auf unseren Besuchen auf den Unglücksstellen durch ein Detachement der Rebellen begleitet, das dann auch zu unserem Schutz da ist. Und wie ich erwähnt habe, informieren wir auch in parallel die ukrainischen Streitkräfte, sodass die dann nicht die Rebellen beschießen, die uns begleiten, weil das sind ziemlich große Detachements, die mit uns reisen. In unserem Konvoi und somit besteht eine gewisse Sicherheit, aber ein Restrisiko natürlich besteht immer. Die Unberechenbarkeit eines Krieges ist immer da, aber wir versuchen das so zu halten, dass es berechenbar ist und wir werden hier nicht das Leben oder die Gesundheit unserer Leute auf das Spiel setzen.
Und haben Sie Sorge, dass Sie zwischen die Linien geraten können oder Bedrohungen ausgesetzt sein können? Ich meine, vor einigen Monaten waren ja auch schon mal OSZE-Beobachter entführt worden.
Das ist richtig so, aber wir versuchen, jede offensichtliche Gefahr gehen wir aus dem Weg. Also ein Risiko wird nicht genommen. Das offensichtlich ist, ein Restrisiko, das nicht offensichtlich ist, besteht immer. Aber wir werden uns nicht in ein offensichtliches Kampfgebiet bewegen, ohne dass klare Absprachen getroffen wurden und dass wir Garantien haben für freies Geleit in diesem Gebiet von beiden Seiten, also die Rebellenseiten und die ukrainische Seite.
Alexander Hug war das, der stellvertretende Leiter der OSZE-Mission vor Ort in der Ukraine an der Absturzstelle des Fluges MH17. Und nur, damit wir Hörern, die das jetzt eventuell vermisst haben, auch das noch einmal klar gemacht haben, die OSZE-Mission führt weder die Untersuchungen vor Ort selbst, noch ist sie für die Bergung der Leichen zuständig. Und auch zur Frage, ob das Flugzeug nun abgeschossen wurde oder nicht, kann sich die Mission derzeit nicht äußern. Andernfalls hätten wir diese Fragen natürlich auch behandelt. Herr Hug, haben Sie herzlichen Dank für das Interview und wir wünschen Ihnen und Ihren Kollegen dort natürlich alles Gute.
Besten Dank und schönen Nachmittag.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.